Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
Hallo Ralf.
Hallo Tobias. Heute haben wir Nicola Neth zu Gast. Als Anwältin kennt sie die Risiken, die Unternehmen befürchten, wenn es um den Einsatz von KI geht. Aber Tobias, wie ist das bei dir? Was ist deine größte Sorge, wenn es um den missbräuchlichen Einsatz von KI geht?
Also ich glaube, das Wort Sorge ist nicht etwas, was ich wirklich im Wortschatz habe. Ich glaube, es ist mehr ein Bewusstsein, oder? Also wir realisieren immer mehr, wie stark, dass wir KI und logischerweise auch Tools nutzen und wie viel Information da rausgeht. Und ich glaube, das ist mehr die Überlegung, ist das alles richtig gemanagt und haben wir allenfalls eine sensible Information rausgehen, wo wir nicht möchten, dass sie rausgehen? Was ist es bei dir, Alf? Was sind deine grössten Befürchtungen?
Naja, das ist so eine Urangst, glaube ich, die wir haben, dass falsche Fakten plötzlich Realität werden und wir damit umgehen müssen. Aber das gab es schon vor KI, möchte ich mal so ganz kurz einwerfen.
Ja, und damit herzlich willkommen bei Glasklar, im Schweizer Marketing- und Sales-Podcast. Ich bin der Tobias Gläser.
Und ich bin der Ralf Müller und wir machen einen Deep Dive in Short Time.
Werbung.
Ralf, wir kennen uns jetzt schon so viele Jahre und ich weiß nicht einmal, was dein Lieblingssnack ist.
Das weißt du nicht, Tobias? Ich sag's dir, dunkle Schokolade mit ganzen Nüssen. Was ist dein Snack? Was snackst du so den ganzen Tag?
Achtung, jetzt kommt Werbung. Genau so heisst nämlich unser neues Buchprojekt Snackable. Weil wir doch alle gerne snacken. Und zwar die Highlights aus 4 Staffeln Glasklar im Schweizer Marketing und Sales Podcast gibt es jetzt ein Buch mit spannenden Takeaways und überall dort, wo man Bücher kaufen kann.
Mit spannenden Gästen aus der gesamten Marketing- und Verkaufsszene in der Schweiz.
Heute mit der Nicola Neth zum Thema KI im Marketing ohne rechtliche Stolpersteine nutzen über Chancen, Risiken und Grauzonen. Herzlich willkommen, Nicola, bei uns im Podcast Glasklar.
Danke vielmals. Hallo miteinander. Freut mich, dass ich wieder da sein darf.
Also die, die uns fleissig hören, die kennen dich schon bereits. Und ich glaube, KI ist absolut das wichtigste Thema. Und haben wir gefunden, ja, wir holen wieder unsere Anwältin des Vertrauens in den Podcast. Aber vielleicht für die, die sich noch nicht kennen, wer bist du, Nicola, und was machst du genau?
Genau, also mein Name ist Nicola Neth. Ich bin Anwältin in meiner eigenen Kanzlei in Zürich. Und ich berate KMU und Privatpersonen eigentlich in allen geschäftlichen Belangen, also zu den vertraglichen Grundlagen im Geschäft, zu Compliance in ihrem Alltag und auch natürlich, wenn es mal Streit gibt.
Nicola, was würdest du sagen, was sind die größten Missverständnisse, die so kursieren, wenn es um den Einsatz von KI aus rechtlicher Perspektive geht?
Also ich glaube, das sind die gleichen Schranken oder Risiken, die man hat, wie immer, wenn man sich bewegt im geschäftlichen Umfeld. Man muss geltendes Recht beachten. Bei KI ist das vor allem Datenschutz und Urheberrecht, wo wichtig ist. Man sollte das Resultat von einer KI immer noch überprüfen, am besten durch einen Mensch. Und man muss auch schauen, was macht man mit dem Output? Wie tut man den verwenden? Ist gemäss den Nutzungsbedingungen vom Tool verwendet und entspricht auch der Output dem geltenden Recht.
Die sich so ein bisschen mit KI auseinandersetzen und Recht, die haben sicher auch den EU-AI-Act auf dem Radar. Und da wird man ein bisschen nervös, weil man hat das Schlagwort im Kopf, aber weiss eigentlich gar nicht, hat das jetzt eine Bedeutung für uns? Oder muss ich das jetzt auf meiner Agenda haben und wie gehe ich mit dem um? Was sind da so deine Gedanken und Empfehlungen, die du kannst an die Hand geben?
Also er hat eine Wirkung auch auf die Schweiz, allerdings jetzt im Vergleich zu dem grossen Thema, das wir hatten bei der Datenschutzgrundverordnung von der EU, oder ist doch recht beschränkt anwendbar auf die Schweiz, weil primär tut er sich beziehen auf Hersteller von KI-Tools. Also es ist wie eine Art Produktsicherheit für Leute, die KI selber entwickeln. Ganz beschränkt anwendbar ist er für Schweizer Unternehmen, wenn sie in eigener Verantwortung KI-Tools betreiben und den Output dann von diesen KI-Tools in die EU raus weitergeben. Aber ich glaube, für jetzt eine KMU-Schweizer Marketingagentur ist wahrscheinlich der AI-Act jetzt nicht primär anwendbar.
Sag mal, Nicola, was würdest du sagen, wie sollen sich Unternehmen rein organisatorisch aufstellen, wenn es um den Einsatz von KI geht?
Das Ich glaube, in einem ersten Schritt müsste ein Unternehmen sorgfältig aussuchen, welche Tools du überhaupt einsetzen. Und für das muss man wirklich halt sich damit auseinandersetzen, was macht das Tool. Man muss es verstehen. Man muss Nutzungsbedingungen, Terms and Conditions von dem Tool studieren und dann auch schauen, kann man es irgendwie auf sein eigenes Unternehmen zuschneiden, kann man es verhandeln oder muss man einfach akzeptieren, was das einem vorgegeben wird. Dann sollte man sich damit auseinandersetzen, wie wir es anwenden. Man muss Mitarbeiter entsprechend schulen über den Datenschutz, über das Urheberrecht. Man muss gegen aussen transparent sein über den Einsatz von KI-Tools, Stichwort Datenschutzerklärungen, die man schon kennt. Und eben, man muss dann wirklich auch kontrollieren nachher, wie wird der Output rausgegeben, wie tun wir das verwenden, ist auch das konform.
Also das Vorgehen, wenn ich dir so zulasse, ist relativ ähnlich wie beim Datenschutz. Also ich muss wissen, welche Tools, welche Daten in diesen Tools sind und das irgendwann in einem Verzeichnis festhalten und entsprechende rechtliche oder vertragliche Rahmenbedingungen schaffen. Ab wann muss ich das machen? Also viele Unternehmen sagen, ja, ich will keine Tools nutzen, aber ich kann mich noch nicht entscheiden. In so einer Pilotierungsphase spielt das schon eine Rolle, wenn ich vielleicht auch noch nicht mit echten Daten arbeite, vielleicht auch noch nicht publiziere oder ab wann würdest du das anfangen machen? Weil das wechselt ja mega schnell, Tools ersetzen sich schnell und ich kann ja nicht, wie soll ich sagen, im Wochentakt so ein Datenschutzverzeichnis aktualisieren.
Nein, aber beim Datenschutzverzeichnis muss man vielleicht wirklich klar abgrenzen, das brauchen wir nur dann, wenn wir mit Personendaten arbeiten, oder? Also wenn es jetzt einfach nur mehr darum geht, dass wir KI einsetzen, weil es jetzt zum Beispiel für uns Text übersetzt in eine Fremdsprache, oder? Und wir haben keine Personendaten dort drin. Dann muss man es noch nie ins Datenschutzverzeichnis nehmen. Und darum ist halt gleich der erste Schritt, das auseinanderzusetzen mit dem Tool und was das macht, oder? Ich glaube, den muss man wirklich von Anfang an machen, und den kommt man nicht rum. Und dann natürlich die ganze Transparenz gegen aussen, dass man sie auch in die Datenschutzerklärung nimmt, die jetzt, wenn Personendaten wirklich verarbeitet werden, die sind müssen dann erst gemacht werden, wenn man sich wirklich für eins entscheidet.
Was ich mir vorstellen könnte, was ein bisschen helfen würde, unseren Zuhörerinnen und Zuschauern, wenn man so ein paar Cases durchspielt. Oder, also ich sehe in der Marketingpraxis sehr real, was gemacht wird. Und etwas ist gerade, also sicher in der Content-Entwicklung wird KI sehr stark eingesetzt. Sei das ChatGPT für Text, teilweise Midjourney für Bild und so weiter. Also wenn ich jetzt für Newsletter, für LinkedIn-Beiträge, wenn ich Blogartikel, beispielsweise als Podcast generiere, Wo glaubst du, sind dort schon rechtliche Gedanken, die ich mir machen muss, oder ist das sozusagen eine Zone, wo das alles gar keine Rolle spielt?
Es spielt immer eine Rolle. Es gibt keine Zone, wo das Recht keine Rolle spielt.
Ah, ich habe es probiert rauszuholen.
Nein, ich glaube, dort ist auch wirklich, wenn man gerade im Workflow entlang geht, oder? Als erstes hat man das Tool, dann muss man wie wissen, ist das zum Beispiel alles, was ich dort reingebe, geht das auf den Schweizer Server? Geht das vielleicht ins Ausland? Dann als nächstes, was gebe ich Ihnen, oder? Jetzt gerade konkret, sagen wir, man möchte einen Text generieren lassen, oder? Gebe ich jetzt als Input, gebe ich bereits zum Beispiel vertrauliche Daten rein? Ich rede jetzt nicht nur von Personendaten. Klar, das ist natürlich wie ein hohes Level vom Schutz her. Aber es könnte ja zum Beispiel auch Geschäftsgeheimnisse sein. Wenn ich jetzt da irgendwie meine jüngsten Unternehmen Zahlen reingeben, weil ich möchte irgendwie so ein bisschen das marketingmässig nutzen, muss ich mich fragen, ist das ein Geschäftsgeheimnis oder darf ich das dort aufladen? Nachher, wenn ich dann das Resultat habe, muss ich dann noch das Resultat überprüfen und schauen, ist das zum Beispiel auch unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten zulässig? Oder habe ich da vielleicht irgendwelche irreführende Angaben dann drin? Oder eben, habe ich vielleicht sogar noch schlimmer, die diskriminierende Sachen drin. Das sind dann die alternativen Fakten, die du am Anfang angesprochen hast, Ralf, oder? Das muss man dann das wieder kontrollieren. Das wäre für mich so der Workflow, den man müsste einhalten.
Ich finde das super zu beachten, gerade wenn Leute so im ersten Flow sind in der Anwendung von KI sind, dann tatsächlich gibt es eine relativ hohe Naivität auch, stelle ich immer wieder fest.
Also ich bin ja mega Fan von Voice to Text. Also vielleicht können wir ein paar so konkrete Beispiele zu Voice to Text nehmen. Was ist kritisch und was ist nicht kritisch? Also wir haben das eine Beispiel von einem Sales-Team, das eine Audioaufzeichnung macht von einem Gespräch über ein Produkt. Das kann ich wahrscheinlich problemlos mit KI weiterverarbeiten, zu einem LinkedIn-Beitrag, zu einer Landingpage. Wenn aber natürlich in der gleichen Audioaufzeichnung auch sensible Informationen gehen, wie der Toni hat eben gekündigt, den können wir in der Kampagne nicht berücksichtigen, oder das Froni hat das ja eh nicht checkt, oder vielleicht sagt man, oh, dort haben wir noch ein Produktionsproblem, oder wir reden über Lieferanten reden, wo vielleicht, und so weiter. Und schon habe ich eigentlich ein Problem, wenn ich das wahrscheinlich weiterverwende. Und das ist wahrscheinlich auch schwierig, die Gratwanderung.
Das ist extrem schwierig.
Tipps,
ja.
Oder wie, also das ist ja die Realität. Wie manage ich das?
Also primär ist mal wie aus rechtlicher Sicht sehr wichtig, dass alle Beteiligten, die im Gespräch sind, wirklich wissen, was passiert, oder? Also das eben aufgenommen wird, das transkribiert wird, dass man wie schon von Anfang an sensibilisiert und sagt, hey, Achtung, wir machen das, also vermeiden bitte eben Personendaten, keine sensible Angaben. Dann könnte man, aber das weiss ich wieder nicht, das ist wieder eine technische Frage, oder? Dass man wie einen Zwischenschritt machen, dass man zuerst aufnimmt und dann bereinigt, bevor dass es transkribiert wird, dass es nicht in einem Schritt ist, oder dass man noch eine Lösung hat, um dort zum Beispiel etwas rauszuschneiden. Ich weiss nicht, geht das, oder ist das technisch?
Ja, wahrscheinlich geht das. Ich glaube, einfach in der Arbeitsrealität wird das am Schluss nicht gemacht. Mhm. Also ich glaube schon, dann ist es wichtig, dass wir die Rules oder die Regeln haben und die dann durchsetzen, weil ich glaube, das andere wird nachher in der Geschwindigkeit vom Arbeitsalltag, das geht unter, würde ich jetzt sagen.
Naja, und was auch ein Fakt ist, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt eine Aufnahme, dann ist es halt auch ganz klar, dass du andere Gesprächsergebnisse hast, als wenn du das nicht tun würdest. Also das muss man halt auch mal schauen, was ist eigentlich das Ziel des Austausches. Und sollte ich da jetzt überhaupt eine Aufnahme laufen lassen?
Genau, ja, aber eben, dass man darüber informiert, das ist wirklich wichtig, oder? Also da sonst kommen wir sogar schon in strafrechtlichen Bereichen.
Das Gute ist immer, wenn man sagt, man muss, man sollte, wer sollte denn? Wer muss denn? Wer tut denn das regulieren? Was sind da deine Praxiserfahrungen? Also wer hat den Hut da, man?
Also jetzt in dem konkreten Fall wären es wirklich Gesprächsteilnehmer. Also wenn jetzt ein Gesprächsteilnehmer ein Gespräch aufnimmt und die anderen wissen das nicht, dann ist der in der Verantwortung und zwar wirklich strafrechtlich. Also das ist eines der höchsten Schutzniveaus, wo wir haben in der Schweiz. Bei den anderen, bei diesen Grundsätzen, die ich jetzt vorher eigentlich geschildert habe, eben beim Datenschutz, haben wir schon diskutiert, auch in dem Kreis schon, wer das da verantwortlich ist. Das ist wirklich der den Einfluss hat, wie dass die Daten erhoben und bearbeitet werden. Das werden in der Regel entweder, wenn der CTO oder so, wenn der wirklich eine entsprechende Kompetenz hat, dann wäre es die Person und sonst ist es meistens der Geschäftsführer vom Unternehmen. Wenn es jetzt darum geht, dass man Urheberrechtsverletzungen hat oder zum Beispiel Wettbewerbsverzerrungen durch KI-generierte Inhalte, dann ist es eigentlich die Person, die das rausgibt, also die das publiziert. Der wäre dann im Prinzip in der Verantwortung. Also es könnte wirklich auch der einzelne Angestellte vom Marketing-Team könnte da Probleme bekommen.
Voraussetzung ist, dass das in irgendeiner Weise öffentlich wird, oder? Weil sonst, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
Ja, aber das ist ja eigentlich der Witz von eurem Job, dass die Contents öffentlich werden.
Was sind denn weitere Grauzonen, wo du einfach empfehlen würdest, passt da auf, Leute, in der Anwendung von KI?
Also ich glaube, ein Punkt, das wird auch schon ein bisschen in der Öffentlichkeit diskutiert, ist eben, dass die Inhalte, die man reingibt, dass die können verwendet werden zum Training von der KI, wenn man das nicht explizit abstellt. Also das ist sicher etwas, wo ich mich darauf achten würde. Und dann eben der Output in dem Sinn, dass man den wirklich muss überprüfen, auch nicht, dass man irgendwie eben Output hat, wo das geltende Recht verletzt. Und dort ist das mit der Faktentreue, die du angesprochen hast, Ralf, am Anfang, aber eben auch Diskriminierung zum Beispiel. Dass, wenn man KI fragt, macht man ein Bild von einem CEO, dass es dann, ich weiss nicht, in 90% der Fälle ein Mann ist, oder? Dass man auch das halt sensibilisiert und sich darauf achtet.
Ein bisschen eine gemeine Frage, entschuldige Tobias. Gibt es denn tatsächlich einen Fall, der jetzt juristisch relevant ist, von dem man wissen sollte, der Fällt dir etwas ein gerade, Nicola, wo tatsächlich etwas auf dem Spiel steht?
Also in der Schweiz gar noch nicht. In Europa, soweit ich das kann beurteilen, auch noch nicht. Es gibt jetzt in Amerika, glaube ich, einzelne Klagen, wo ja Medienhäuser klagen gegen die KI, also gegen die Large Language Models, wo halt ihre ganzen Zeitungsartikel, ihren ganzen Content genommen haben, um die Maschinen zu trainieren. Also das sind jetzt so ein bisschen die ersten Fälle, die kommen.
Ja, man muss sich wahrscheinlich einfach bewusst sein, auch als Unternehmen, wenn ich Informationen publiziere, können die andere wieder nutzen, um ihre KI zu trainieren. Oder? Also wenn ich irgendwie eine Studie, ein Whitepaper oder was immer nach Hause gebe, können andere, und andere können auch Mitbewerber sein, die Daten nutzen, ihre KI trainieren oder das wieder rezyklieren und andere Sachen daraus machen. Ich glaube, das müssen wir uns auch bewusst sein. Wo momentan Sales-Teams immer in der Euphorie sind, sind natürlich so Tools wie Clay und so weiter, also wo so ein bisschen die Address-Brokers ablösen, also wo ich mit KI Adresslisten kann generieren, die anreichern und eben auch KI unterstützt kann anreichern. Also ich kann sagen, hey, du mir zu diesen Kontaktpersonen das nächstgelegene Restaurant auch noch raussuchen, dass wenn ich ein Cold-Mailing mache, gerade kann sagen, hey, wenn wir uns zu einem Lunch treffen, einfach so als ein Beispiel. Wo würdest du solche sensibilisieren im Einsatz von so einem Tool?
Dort muss man stark danach sensibilisieren, welche Informationen das genommen werden, um das zu füttern. Oder wenn das öffentlich zugängliche Informationen sind, jetzt in deinem Beispiel zum Beispiel der man kennt die Firma, die ist irgendwie öffentlich auf der Webseite, die Person ist auf der Webseite in ihrer Funktion und man findet irgendwie raus ein Restaurant, das in der Nähe ist vom Standort von dem Unternehmen oder dem Sitz, wo die Person arbeitet, oder? Dann ist das in meinen Augen völlig problemlos. Wenn aber die KI das so nutzt, dass sie dann zum Beispiel das LinkedIn-Profil durchscrollt und irgendwie anhand von, ich weiss auch nicht, der Schule oder so herausfindet, wo das die Person vielleicht privat wohnt. Und das Restaurant, wo dann vorgeschlagen wird, ist dann neben dem Wohnort, privaten Wohnort, oder? Dann wird es schon wieder so ein bisschen, ist für mich dann wirklich der Graubereich, wo man muss abwägen, ob das in Ordnung ist, dass man dann diese Informationen braucht.
Das ist ein super Stichwort, Nicola. Privat und Business. Wie unterscheiden sich denn die Anwendung von KI, wenn ich ein Businessmodell habe von denen, als wenn ich sie privat nutze?
Ja, also einerseits tun sich natürlich zum Teil die Nutzungsbedingungen von den Tools unterscheiden. Also es gibt teils Tools, die sagen, ja, der Output darf zum Beispiel nicht kommerziell genutzt werden. Also das ist mal wie von der Einschränkung von den Anbieter selber. Und dann ist auch das Datenschutzgesetz ist natürlich nur anwendbar in der Schweiz auf Unternehmen, also wo im Geschäftlichen eigentlich Daten sammeln. Privatpersonen, wo also meine eigene Liste, wer wenn Geburtstag hat, die, von meinen Freunden, die untersteht nicht im Datenschutzgesetz. Und so gibt's einfach auch das Wettbewerbsrecht, oder zum Beispiel eben ist ein Output irgendwie wettbewerbsverzerrend, das spielt auch nicht für Privatpersonen.
Was ich glaube wichtig finde, ist im Kontext KI-Strategie, dass ich gerade in dem Moment juristische Dimensionen mir überlege und nicht erst im Nachhinein. Und was ich sehr oft zum Beispiel gesehen, dass Unternehmen so eine Initiative lanciert, aber Teams eigentlich ihren privaten Accounts nachher Sachen umsetzen. Also ein gutes Beispiel mit ChatGPT, wir wollen das nutzen und so weiter, aber so Unternehmen tut das wie nicht formalisieren, also alle tun dann ihren privaten Account schaffen. Was heisst denn das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben sagen, hey, wir tun ChatGPT für Social Media Marketing nutzen, aber ich mache das über meinen privaten Account. Kann das juristische Konsequenzen haben, wenn ich eben dort Sachen mache, die ich nicht dürfte machen?
Ja, also das ist ein grosses Thema. Das ist so die typische Schatten-KI, die gebraucht wird in den Unternehmen. Und das passiert eben immer dann, wenn es nicht eine klare Richtlinie gibt. Und darum wird wirklich auch von Seiten der Anwaltskanzlei, die Unternehmen beraten, wird wirklich empfohlen, dass man eine Richtlinie macht, wie das soll genutzt werden und die Mitarbeiter eben auch entsprechend schulen. Ich glaube, das grösste Risiko ist, dass man auf einer Gratis-Version dann arbeitet, wo zum Beispiel eben Daten zu Trainingszwecken verwendet werden, wo der Output vielleicht nicht dürfte kommerziell genutzt werden. Das sind die Probleme, die Unterschiede, oder? Zwischen den Bezahlversionen und den Gratis-Versionen.
Wir haben das Thema schon angeschnitten, aber nochmal so ganz konkret, wie können Unternehmen rechtlich sauber mit KI, mit bestehenden Tools wie zum Beispiel HubSpot interagieren?
Also eben, ich glaube, das ist so, wieder so die Checkliste, die ich am Anfang schon ein bisschen kurz angesprochen habe. Es ist das Aussuchen vom Tool, es ist dann das Aufsetzen von den entsprechenden Verträgen. Also eben, gerade wenn man jetzt mit HubSpot zum Beispiel etwas möchte implementieren, dass man sowohl bei HubSpot schaut, was wird gemacht mit dem Resultat, aber auch dann beim jeweiligen Tool, wo man integriert, dass man die Mitarbeiter entsprechend sensibilisiert und dass man eine Kontrolle hat über den Output. Und dass, falls das eine Aussenwirkung hat, falls Personendaten verarbeitet werden, dass man es entsprechend transparent auch kommuniziert.
Ich glaube, je mehr Regeln, dass ich im Arbeitsalltag muss beachten, desto schwieriger wird's, oder? Dass eben die Regeln dann wirklich beachtet werden. Mhm. Könnte es helfen? Also wir haben ja auch schon in der Datenschutzgeschichte so ein bisschen das Thema Amerika, Europa miteinander diskutiert. Wir wissen natürlich, dass ganz viele führende Tools aus den USA, auch teilweise aus China kommen, dass Europa ein bisschen hinten anhinkt. Also die coolen, krassen Tools haben wir im Moment in Europa nicht so. Da sind wir nicht so gut beseitigt. Könnte es helfen, ein europäisches Tool auszuwählen, oder spielt das gar nicht so eine Rolle?
Mal, also ich glaube, das hilft. Weil halt die Anbieter von diesen Tools, die sehen wir jetzt, oder? Die unterstehen relativ strenge Vorschriften. Also die, die müssen die DSGVO einhalten, die müssen jetzt auch den AI Act einhalten. Also das hilft sicher. Nichtsdestotrotz ist man wie nicht, also man kann nicht einfach sagen, ah, das ist von Europa, darum kann ich es für alles einsetzen, oder? Also man muss immer noch selber schauen, was sind die Terms and Conditions, kann ich Trainingszwecke deaktivieren, zum Beispiel darf ich den Output gewerblich nutzen. Und das Kontrollieren vom Output ist auch immer noch, bleibt immer noch einem hängen.
Mhm. Also Made in Europa ist noch nichts ultimative Qualitätssiegel, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass gewisse Standards erfüllt werden.
Ja, definitiv. Ja.
Du spielst da wahrscheinlich auf Mistral an, ne, Tobias? Also soweit ich weiß, ist das Tool ähnlich ChatGPT, aber datenschutzkonform, was auch immer das bedeuten mag.
Ja, und ich glaube, es ist einfach eine Lösung, aber ich sehe das schon als ein grundlegendes Problem, dass wir einfach in Europa da wirklich hinten anhinken und dass die coolen Tools in Marketing und Sales, die kommen jetzt einfach aus den USA, und ich glaube, darum kommen wir wahrscheinlich nicht um die Regulatorien, um die Detailprüfungen herum. Wenn ich jetzt also das Team sensibilisieren will, oder ich kann ja nicht jeden Monat wieder irgendein juristisches Training oder eine Schulung geben. Was sind deine Tipps? Also ich bin eine Marketingleiterin oder ein Head of Sales, führe so ein Marketing- und Sales-Team. Wie tun ich das Team sensibilisieren? Wie mache ich das ganz konkret?
Das ist eine schwierige Frage, vor allem weil sich ja auch eben die Grundlage ist wahnsinnig dynamisch, oder? Also es entwickelt sich, technisch entwickelt sich unglaublich viel, es geht mega schnell vorwärts, es kommen immer neue Möglichkeiten und Player. Die Tools an sich ändern dauernd irgendwie auch ihre Terms and Conditions. Also da ist es ein Vollzeitjob, wenn man da möchte nachkommen. Also von dem her ist mal, wie die Grundvoraussetzung ist schon sehr schwierig. Also das ist anspruchsvoll. Ich habe jetzt, als ich so ein bisschen mich vorbereitet habe, habe ich so die Empfehlung gelesen, dass man mindestens jährlich einmal überprüft, was läuft auf der Welt und was läuft bei unseren Tools. Und dass man dann sicher in dem Abstand dann wirklich auch Schulungen durchführt und vielleicht in der Zwischenzeit eine Richtlinie hat, die zugänglich ist, und also irgendwie im Intranet, und der Mitarbeiter halt auch wie auferlegt, geht dort regelmässig schauen, oder dass man sie informiert, einfach wenn man dort etwas ändert. Aber es ist eine Riesenaufgabe, ja, dass man da dem Tempo mag Schritt halten.
Also was wir teilweise sehen, was hilft, beispielsweise dieses Tool wie Martech Base, wo man also die verschiedenen Tools mal grundlegend kannst managen, also weißt, was für Lizenzmodell hast, wo ist im Einsatz etc. Mhm. Es gibt, dass du die Übersicht hast. Und vielleicht ist sogar KI selber die Lösung zum KI-Problem, oder? Wo ich auch KI kann sagen, wo gibt's allenfalls Blindspots? Wie könnte ich trainieren, schulen? Und zwischendurch sicher ein professionelle Juristin oder Anwältin oder einen Anwalt dazu holen, um mal so ein bisschen die kritischen Fragen stellen, oder?
Mhm. Ja, definitiv.
Eine der vielleicht letzten Fragen, und wir haben sie schon behandelt, aber ich finde sie immer noch total wichtig. Wie ist es mit dem Urheberrecht und mit KI-generierten Inhalten?
Das ist eine sehr gute Frage. Sie ist auch nicht ganz einfach zu beantworten. Grundsätzlich herrscht, glaube ich, so ein bisschen der Konsens jetzt, zumindest in der Schweiz, in der herrschenden Lehre, oder vielleicht sogar in Europa, dass KI-generierte Inhalte sind nicht urheberrechtlich geschützt. Weil das ist von einer Maschine erstellt und damit erfüllt es eigentlich eine Grundvoraussetzung vom Urheberrecht. Eine geistige Schöpfung erfüllt es nicht, weil eine Maschine keinen Geist hat. Also wenn ich einfach einen Prompt mache und es kommt dann etwas raus, auch wenn das ein wunderschönes Bild ist, dann ist das nicht urheberrechtlich geschützt. Es gibt natürlich da auch Graubereiche, oder? Wenn ich mit verschiedenen Tools zusammenarbeite und ich tue das irgendwie, dann zusammenführe mit ganz viel Eigenleistung, so dass es wirklich dann am Schluss eben doch eine geistige Schöpfung von mir ist, dann ist es urheberrechtlich geschützt.
Also von unserer Podcast-Folge, die wir zusammen produziert haben, haben wir Urheberrecht.
Jawohl.
Genau. Ja. Und damit würde ich sagen, danke vielmals, Nicola, dass wir miteinander über KI haben können reden.
Danke euch vielmals, dass ich da sein durfte.
Ja, und damit auch euch danke vielmals fürs Dabeisein. Wenn dir die Folge gefallen hat, du sie doch gerne teilen mit einer Freundin oder einem Kollegen. Schreib uns auch gerne eine Bewertung. Und für weitere Inspirationen abonniere unseren Podcast oder folge mir, dem Ralf oder natürlich auch der Nicola auf LinkedIn.
Das ist Glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.